Als der niedere König und seine Befehlshaber eine Stunde später das Chateau still und leise durch den Dienstboteneingang verließen, war eine lautstarke Feier mit viel Gezeche und Zwergenliedern in vollem Gange. An diesem Morgen waren schon etliche Kutschen vor und wieder abgefahren, so dass ein paar mehr überhaupt nicht auffielen.
»Hagen Tagvensson spielt den König ganz ausgezeichnet«, sagte Ries zu Feucht, während ihre Kutsche über die weitläufige, mit Kies bestreute Zufahrt schaukelte. »Dieses Lied hat über 100 Strophen. Sie können es noch tagelang singen.«
Am Bahnhof von Quirm wurden sie von der großen und extrem wuchtigen Gestalt des Feldwebels Detritus von der Stadtwache Ankh-Morpork erwartet, der neben Eisenpfeil Wache stand. Er trug seinen Friedensstifter, eine Waffe mit zweifellos umfassenden Kapazitäten. Als der König den Feldwebel erkannte, hellte sich seine Miene auf und er rief,
»Detritus, wenn du an Bord bist, brauche ich keine weiteren Leibwächter mehr!«
Der König sagte es mit einem Lachen, aber Feucht musste unwillkürlich daran denken, dass es womöglich der Wahrheit entsprach.
»Schön, euch zu sehen, König!«
brüllte Detritus. Er schaute sich aufmerksam um und fügte hinzu,
»Irgendwelche Gregs hier? Wenn ja, dann bitte alle in einer Reihe aufstellen!«
Hinter dem König sorgte der allgegenwärtige Aeron dafür, dass Passagiere und Waffen an Bord gebracht wurden. Er öffnete den Verschlag und schob Ries rasch in den glänzenden Waggon. Pimpelsohn klopfte Detritus aufs Knie.
»Ich bin tatsächlich ein Greg, Feldwebel, und stelle mich hier gerne wie verlangt auf. Was jetzt?«
Detritus kratzte sich am Kopf.
»Ach, Sie sind doch in Ordnung, Herr Pimpelsohn. Der Kommandeur kennt Sie und seine Frau auch. Dann stelle ich mich hier also bloß in die Reihe, um in den Zug zu kommen?«
fragte der Zwerg.
»Freut mich, Sie wiederzusehen, Feldwebel. Aber vergessen Sie nie, es gibt solche Gregs und es gibt solche Gregs.«
Dann drehte er sich um und folgte Aeron in das Abteil. Sobald die gesamte Entourage sicher an Bord war, hielt Feucht Wache, während Detritus sich in den Dienstwagen hiefte. Der Waggon knarrte und quietschte gewaltig, aber es schien alles zu halten, also kletterte auch Feucht nach einem Zeichen in Richtung Führerstand ins Dienstabteil und schon fuhren sie los. Der Zug fuhr mit dem üblichen Rucken der Kupplungen an, und als die lange Rückfahrt nach Ankh-Morpork ihren Anfang nahm, fiel Feucht plötzlich auf, dass er bei dieser Reise eigentlich überhaupt nicht erforderlich war. In den Waggons saßen der niedere König, seine Leibwächter und Berater dicht beisammen und unterhielten sich sehr leise, mit den Gedanken tief in ihre Planungen versunken. Der Lokführer im Führerhaus konzentrierte sich voll und ganz auf die Aufgabe, seine königliche Fracht ans Ziel zu bringen. Man konnte die Konzentration buchstäblich wie Schnee von ihm abtropfen sehen. Er beobachtete das Malen der Räder, lauschte dem Gesang der Schienen, achtete auf die Scheinwerfer, überprüfte die Anzeigen und fuhr den Zug so umsichtig, dass sie womöglich sogar ohne Eisenpfeil allein durch seine Willenskraft in Ankh-Morpork ankommen würden. Auch der Heizer gab zu verstehen, dass er von Feucht keine Hilfe brauchte. Also hatte Feucht jetzt nichts anderes zu tun, als zu schlafen und sich große Sorgen zu machen. Falls die Gregs es auf den König abgesehen hatten und falls sie trotz aller Vorsicht erfahren hatten, dass er sich im Zug aufhielt, dann wurde der ganze Zug zur Zielscheibe. Selbst wenn Feucht inniglich hoffte, dass sie sich durch ihren Trick den Rücken freigehalten hatten. Feucht war davon überzeugt, dass sich eventuelle Angriffe erst später mitten in der Wildnis ereignen würden, auf der langen, einsamen Wegstrecke hinauf nach Überwald. Obwohl er Lord Vetinari gegenüber anders geredet hatte, wusste er, dass es nur allzu leicht war, eine Lokomotive entgleisen zu lassen. Der stets gewissenhafte Herr Simnel hatte Feucht erklärt, er habe es im hinteren Teil des Geländes schon einmal bei niedriger Geschwindigkeit probiert, an einer Stelle, an der Eisenpfeil nichts sehen konnte, mit beeindruckenden Ergebnissen. War ein Zug erst einmal entgleist, bedurfte es der gemeinsamen Anstrengung mehrerer Trolle und Golems, und das über mehrere Stunden hinweg, um ihn unter Einsatz eines geschickt platzierten Flaschenzugsystems wieder auf die Schienen zu setzen. Passierte so etwas einer Lok, die unter Volldampf mit großer Geschwindigkeit fuhr, dann, und das, dachte Feucht, kam von einem Mann, der mit seinem Rechenschieber, dem Sinus und dem Cosinus lebte und natürlich auch mit den Tangenten. Feucht stellte Dicks Rechenschieberverkündungen nie in Frage. Dick konnte die Zahlen tanzen lassen. Und es wäre das erste Mal, wenn er sich in dieser Hinsicht geirrt hätte. Es war wie Zauberei. Nur ohne die Zauberer und ihr heilloses Durcheinander. Dick fand sogar allmählich heraus, dass man tatsächlich eine Freundin haben konnte. Ein verlockender Gedanke, der in seinem Hinterkopf herumzugeistern schien. Inzwischen war allgemein bekannt, dass Dick und Pauls Nichte miteinander gingen, wie man so sagte. Allem Anschein nach war er eines Abends mit Emilia auf dem Gelände eine Runde unter den Sternen gefahren. Und das musste doch wohl etwas zu bedeuten haben. Außerdem hatte Dick, Feucht mit der Stimme dessen, der gerade eine seltsame, aufregende neue Welt entdeckt, erzählt, dass sich Emilia beim Umgang mit der Feuerbüchse gar nicht schlecht anstelle. Und das sogar, ohne dass sie sich ihr Kleid schmutzig machte. »Ich glaube, Eisenpfeil mag sie«, hatte er geraunt. »Man sieht nie Ruß an ihr. Ich bin jedes Mal dreckig wie ein Müllkutscher. Aber wenn wir beide fertig sind, sieht sie immer aus wie eine von diesen Ballerinas oder sowas in der Art.«